Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Eigentlich ist alles immer relativ gut und entspannt, bis 30 Minuten vor dem Auftritt und dann realisiert man, okay, jetzt wird es langsam ernst. Davor ist eigentlich total okay und dann kommt der Moment, wo man denkt, okay, jetzt muss ich mich richtig drauf mental vorbereiten, dass jetzt wirklich auch etwas passiert. Ja, genau.
Musiker kennen das, Sänger auch, Schauspieler, Moderatoren. Der Auftritt naht oder die Sendung und kurz bevor es losgeht, fangen bei manchen dann die Hände an zu spitzen oder das Herz schlägt schneller oder es grummelt im Bauch. Und keiner ist ja so ganz vor Lampenfieber gefeit. Vor einer Prüfung kann es zuschlagen, wenn ich vor Kolleginnen oder Kollegen was präsentieren soll oder wenn ein Fest mit einer kurzen, launigen Rede eröffnet werden soll. An sich ist es auch gar nicht so schlecht. Ein bisschen Anspannung vor wichtigen Leistungen ist gut für die Konzentration. Problematisch aber wird es, wenn Anspannung und Nervosität in Versagensangst umschlagen. Dann ist kein Raum für Konzentration. Einfache Dinge werden zu scheinbar unlösbaren Problemen. Und wenn die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist, dann kann die Situation auch so belastend werden, dass professionelle Hilfe nötig wird. Lampenfieber, Angst vor dem Versagen, das ist das Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Professorin Claudia Spahn ist Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und sie ist Leiterin des Freiburger Instituts für Musikermedizin an der Hochschule für Musik in Freiburg und dem Universitätsklinikum in Freiburg. Und aus Freiburg ist sie uns auch zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Sagen Sie mal, Lampenfieber, das kommt ja eigentlich aus dem Theater, ne? Dass man sagt, wenn die Scheinwerfer angehen, der Vorhang sich hebt und man weiß, man muss raus auf die Bühne, dann geht's los.
Und? Ja, ganz genau. Im Deutschen tauchen die Lampen ja auch in dem Term Lampenfieber direkt auf. Und Fieber ist ja schon, ja, gleich ganz interessant. Man denkt natürlich an eine Krankheit, aber auch an das Hinfiebern, wenn man sich auf etwas sehr, sehr freut und sehr aufgeregt ist.
Heißt aber auch, man kann nicht immer, also man kann es nicht selber steuern. Das Fieber kann einen überfallen, es kann einen packen, es kann einen schütteln.
Absolut.
Wie macht sich denn Lampenfieber bemerkbar? Was sind so die körperlichen Zeichen? Schwitzen, es fällt oft auf, aber es gibt eben auch so eine generelle Anspannung und manchen wird auch richtig übel.
Ja, naja, es gibt ein Programm, das quasi in unserem Körper abläuft, wobei ich gleich von vornherein sagen würde, dass eigentlich Lampenfieber so ein generelles Phänomen ist, es ja uns gesamthaft erfasst. Aber wenn man jetzt mal auf die körperlichen Erscheinungen guckt, dann sind das diejenigen, die durch das sympathische Nervensystem, also das, was wir alle von Stress überhaupt auch kennen, also Adrenalin als Hormon vermittelt, dann auftauchen. Und da geht es erstmal drum, dass vor allem das Herz-Kreislauf-System hochgefahren wird. Ganz früher hatte das ja auch mal einen Sinn. Wir mussten ja früher mal gegen wilde Tiere kämpfen und da musste man fit sein.
Sie meinen den Säbelzahntiger.
Ganz genau, den.
Den gibt es aber nicht, aber die Reaktion ist dieselbe.
Ja, den haben wir jetzt heute eher, glaube ich, sozial implementiert, wenn wir irgendwo auf der Bühne stehen. Nicht mehr wirklich, aber wir empfinden ihn vielleicht so. Aber genau, also die Phänomene sind im Grunde erhöhter Blutdruck, dann der Puls wird schnell und auch vor allem die Atmung geht schneller. Hat eigentlich sinnvolle Ziele, nämlich, dass man die großen Muskeln gut mit Sauerstoff versorgt und fit ist für Kämpfen oder Weglaufen.
Das ist ja so die Reaktion einem Säbelzahntiger gegenüber.
Ja, genau. Diese berühmten vier Fs, also Fright als Signal, Fight oder Flight. Oder dann gibt's auch noch das Freeze. Man tut so, als ob man nicht da ist und duckt sich und friert quasi ein.
Okay, ich bewege mich nicht, also sieht mich keiner.
Ja, so ungefähr. Ja.
Nun ist es ja gefährlich, also gerade wenn man eine wichtige Aufgabe hat, also sei es eine Prüfung oder sei es eine Präsentation vor Kolleginnen und Kollegen oder eben ein Auftritt, wenn es diese Komponente Fluchttrieb gibt. Also das heißt ja weglaufen vor der Aufgabe. Das will man ja eigentlich gar nicht.
Genau. Es kennt wahrscheinlich jede und jeder diese typischen Gedanken. Sie haben es vorhin gesagt, kurz vorher, der Klassiker ist ja dann, denkt man, mein Gott, warum sitze ich jetzt nicht gerade mit einer Freundin irgendwo im Café und lasse es mir gut gehen? Wieso?
Also warum tue ich mir diesen Stress
hier an? Stehe ich jetzt hier und muss mir das antun? Also das sind ja so, ja, auch innere Fluchtgedanken, die man hat. Und ja, es ist ja natürlich klar sozial kontrolliert. Ich erzähle an der Stelle immer mit großem Respekt eine Anekdote, und die aber wirklich auch sich zugetragen hat, von der Pianistin Martha Argerich, die tatsächlich einmal auf die Bühne gegangen ist und dann wieder rausgegangen. Und dann aber später, nachdem sie sich nochmal gesammelt hat, doch dann aufgetreten ist und ein wunderschönes Konzert gespielt hat. Aber ja, da gibt es dann manchmal so Einblicke, wo man sieht, es kann auch ganz real sein, dass man wirklich einfach nochmal weggeht. Ja, das ist aber natürlich nicht allen gegeben und nicht alle sind so berühmt, dass man sich das erlauben kann.
Es ist auch nicht jedem gegeben, dann wiederzukommen.
Und ja,
dann,
ja, das stimmt. Ja.
Das ist ja auch, ich meine, das ist ja, ja, das muss man erstmal bringen.
Ja, genau.
Sie bringen ja nicht durch Zufall dieses Beispiel eben aus der Welt der Musik, denn für Musiker ist Lampenfieber ja fast ein ständiger Begleiter. Meine Kollegin Annika Meyer hat mal angehende Profimusiker begleitet, sind aus der Gitarrenklasse der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, kurz vor dem Auftritt.
Vor der Tür sammeln sich die Gäste. Auf der Bühne wird noch der letzte Soundcheck gemacht und dahinter beginnen langsam die Nerven zu flattern.
Ein bisschen vielleicht, also ja, so leichtes Zittern vielleicht oder so ein, manchmal werden dann die Knie ein bisschen schwach, so ganz bisschen merkt man das schon, ja.
Nervös bin ich auf jeden Fall und ich hatte auch schon Lampenfieber, aber es gibt schon Möglichkeiten, damit umzugehen.
Bis zum Beginn des Konzertes ist es noch eine knappe halbe Stunde. Zeit, die Axel Rohmer nutzt, um noch eine kleine Runde um den Block zu spazieren. Sein Blutdruck geht vor dem Auftritt immer runter, da hilft Bewegung. Fatan Shahab hat eine andere Strategie, seine Nerven unter Kontrolle zu halten.
Tief einatmen und ausatmen, sich auch vorstellen, bevor man spielt, wie man spielt, das Stück mental durchzugehen und im Endeffekt ein bisschen darauf auch vertrauen, dass eigentlich nichts schieflaufen kann.
Heute Abend steht der angehende Profimusiker mit seinem Kommilitonen Joe Pott auf der Bühne. Zu zweit zu spielen, das macht einen riesen Unterschied.
Es ist tatsächlich weniger schlimm, wenn man jetzt im Duo, wie Vater und ich jetzt nachher spielen werden, ist es weniger, viel weniger als jetzt solo. Genau, solo merke ich immer auch, dass ja, ich habe da einfach alleine die Verantwortung über die Stücke und genau, bei mir ist das jedenfalls so.
Aber ganz ohne Aufregung geht es eigentlich nie.
Ich glaube, ganz weg geht Lampenfieber nicht, aber man kann bis zu einem gewissen Punkt ja, sich Strategien aneignen, damit es hilft, dass es einen nicht überfordert oder dass es nicht stört, so dass man ja, Lampenfieber so annehmen kann und trotzdem gut spielen kann.
Ja, ich würde sogar eher sagen, es ist tatsächlich gut, falls man eine gewisse Art von Aufregung oder Nervosität oder Lampenfieber vor dem Auftritt hat, weil das ein bisschen die Konzentration nochmal schärft für den Moment. Schlecht wäre es eher, wenn man gar nicht aufgeregt wäre.
Der Saal füllt sich, die Spannung steigt. Es wird Zeit, auf die Bühne zu gehen.
Ich merke, bei mir, meine Finger, die wollen gleich die Gitarre spielen und das, genau. Ich habe aber keine Schwitze im Finger, das nicht. Nee.
Über Wochen haben die Musiker sich auf diesen Moment vorbereitet. Jetzt kommt es darauf an, nur im Hier und Jetzt zu sein, die Musik zu spüren.
Wenn ich anfange, mich zu bewerben, während ich spiele oder so, dann werde ich angespannt und eventuell fängt man auch an, so ein bisschen zu zittern oder so und hat nicht mehr so das Gefühl. Also man kommt irgendwie aus dem Fühlen raus und eher so in den falschen Teil vom Kopf.
Keine 10 Minuten später ist alles vorbei.
Ein Eine Reportage von Annika Meyer war das. Und die Lampenfieber, Angst vor dem Versagen, unser Thema heute. Und zugeschaltet aus Freiburg ist Frau Professorin Claudia Spahn von der Musikhochschule und dem Universitätsklinikum in Freiburg. Frau Spahn, da waren ja, ja viele Sachen schon drin in der Reportage.
Ja, wirklich. Wunderbar.
Das eine, dass es Lampenfieber belastend ist, auf der anderen Seite, dass es eben aber auch bereit macht, ne?
Ja, also das hat der eine Kollege ganz toll ausgedrückt und das wissen wir auch sogar aus der Wissenschaft, dass eine gewisse Art von Anspannung durch das Lampenfieber natürlich die Leistung verbessert. Das heißt, das ist so eine der Grundregeln im Umgang mit dem Phänomen. Auch wenn man so dahin sagt, na, am besten ist, man hat gar kein Lampenfieber, das ist eigentlich gar nicht gut, sondern es geht immer darum, das Ziel im Auge zu haben, wie kann ich das Lampenfieber optimieren? Denn Lampenfieber bedeutet auch Motivation, wir sind viel ausdrucksstärker, wir sind manchmal auch wirklich viel konzentrierter, besser auf den Punkt. Und das kann man eben auch alles nutzen. Und es waren noch ein paar andere ganz, ganz wichtige Sachen in dieser Reportage. Einer hat gesagt, ein anderer Gitarrist, naja, was mache ich vorher? Ich mache Atemübungen, sehr wirkungsvolle, überhaupt ein ganzer wirkungsvoller Bereich, sich mit Atem zu beruhigen. Das ist so eine Schlüsselfunktion. Und er sagte, naja, eigentlich das Gefühl zu behalten, das wird doch alles irgendwie gut gehen. Und ich glaube, das würden wir psychologisch als Selbstwirksamkeit bezeichnen. Und das ist einer der ganz, ganz starken Faktoren, die darüber entscheiden, wie ein Auftritt verläuft, wie gut man sich fühlt und wie man ihn auch dann im Nachhinein bewertet.
Aber im Nachhinein bewertet. Das war ja auch ein Gitarrist sagte, so,
ja,
Achtung,
genau.
Wenn ich spiele, dann spiele ich. Aber ich sitze mir sozusagen nicht auf der Schulter und sage, das war jetzt aber prima oder das war jetzt aber ganz furchtbar.
Ja, das ist auch unheimlich wichtig, das nicht zu tun. Also dieses auch, na gut, wenn irgendwas passiert, was man jetzt vielleicht nicht so wollte, dass man einfach nach vorne denkt und nicht sozusagen zurück oder dann eben unsicher wird, sondern einfach weitermacht. Und was aber mit dem danach auch wichtig ist, das wollte ich nochmal betonen, ist, dass es nochmal interessant gewesen wäre, jetzt im Nachhinein auch zu befragen, wie geht's den Musikern eigentlich mit dem Auftritt hinterher? Denn
ich kann Ihnen verraten, das war eigentlich auch in der Reportage drin. Okay. Ich habe zu früh losgeredet.
Macht nix.
Nein, die fanden das ganz prima. Also es ist gut gelaufen und die haben sich auch über den Applaus gefreut. Und auch das ist ja wichtig, ne? dass man sozusagen den Applaus sich auch abholt für die Mühe, die man sich gegeben hat und auch für die ganze Vorbereitung.
Ganz genau. Und was ich daran so wichtig finde, ist, dass ja diese Prozesse, in denen wir sind, besonders in den künstlerischen Berufen, Sie haben es ja gesagt, es ist Teil der Berufsrealität oder egal, auch in der Amateurmusik, wenn man einfach vorspielt, Konzerte hat. Und jeder Auftritt ist ja ein kleines Bausteinchen, der dazu führt, wie geht es mir in meinem Selbstkonzept, wie gehe ich in Auftritte rein? Und das Ende eines Auftritts ist der Anfang des nächsten. Und deswegen ist es so wichtig, im Nachhinein auch nochmal sich die Zeit zu nehmen und vielleicht auch zu reflektieren, wie war es denn jetzt? Was war gut? Was war, also insbesondere, wenn man sich auch in der professionellen Ausbildung befindet, ist es natürlich sehr wichtig. Wir haben deswegen ja auch eine App entwickelt. Stage:Cool kann man kostenlos runterladen, wo man im Nachhinein auch nochmal Kriterien des Auftritts über einen standardisierten Fragebogen eingeben kann und dann über eine längere Zeit für verschiedene Auftritte eine Rückmeldung bekommt. Wie geht es eigentlich bei mir so im Verlaufe von vielen Auftritten und was spielt da alles eine Rolle?
Mhm. Ich habe mich mal mit einem Orchestermusiker unterhalten, der hat, die sind ja nun enorm unter Druck, weil sie wirklich immer funktionieren müssen und ja auch ein immenses Pensum ableisten.
Mhm.
Und der sagte, naja, am schlimmsten ist es eigentlich dann, wenn der Spielplan mal eben verändert wird, eine neue Oper draufgesetzt wird, man hat keine Zeit zum Proben und man wird sozusagen ins kalte Wasser geschmissen, weil dann all die Sachen wegfallen, die man sich mühsam aufgebaut hat. Also weil man weiß normalerweise, man hat gut geübt und man hat die schwierigen Stellen ein paar Mal durchgespielt und man hat es auch mit seinen Orchesterkollegen gut geprobt. Und wenn das wegfällt, dann ist das sozusagen, ja, auf dem Drahtseil spielen. Ja. Und dann ist das Risiko ja viel größer. Und dann kommt das Lampenfieber.
Das ist sehr interessant, was Sie berichten. Und ich glaube, da könnte man noch differenzieren, ob das jetzt ein erfahrener Orchestermusiker ist oder jemand, der wirklich ganz neu ist und einfach ganz vieles neu überhaupt an Erfahrung noch lernen muss. Es gibt aber auch eine interessante Studie vom Kollegen Gembris, der über 2000 Orchestermusiker in Deutschland befragt hat. Was tun sie, wenn sie starkes Lampenfieber haben? Und die Hauptantwort war üben. Und also das musikalische Stück üben, was natürlich richtig ist und sinnvoll und wir als Musiker alle tun. Aber es kann umgekehrt vielleicht auch bedeuten, dass wenn das sozusagen das Hauptrepertoire ist und das mal nicht geht, dass dann die Unsicherheit umso größer ist. Natürlich gehört zu einer Auftrittsvorbereitung, aber mental sich darauf einzustellen, was erwartet mich. Und das kann natürlich, wenn jetzt jemand jahrelang im Orchester schon spielt, kann er sich eigentlich auf seine Erfahrung dann doch so weit verlassen, dass er auch spontan reagieren kann. Das ist natürlich umso schwieriger, wenn man im Selbstkonzept denkt, wenn ich nicht geübt habe, kann es nicht gehen. Also da beißt sich das so ein bisschen die Katze dann in den Schwanz. Und da ist es gut, wenn man von vornherein, was ja heute auch, das haben ja die jungen Kollegen aus Frankfurt auch berichtet, die machen ja verschiedene Dinge. Natürlich muss man sich gut vorbereiten, aber sie haben auch andere mentale Vorbereitungen, Atemübungen. Der eine ist im Block gelaufen, Bewegung, also verschiedene Dinge getan, die drumherum den Auftritt gut vorbereiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Eine andere Sache, was der Musiker mir berichtete, war, dass er sagte, ich gucke auch auf Kleinigkeiten. Also stimmt der Blick zum Dirigenten? Ist der Stuhl bequem? Und habe ich die richtigen Klamotten an?
Ja.
Und, also viele Musiker sind ja extrem abergläubisch. Die haben dann irgendwelche Maskottchen irgendwie in der Violinkiste mit drin oder im Koffer mit drin. Oder machen vor dem Konzert immer dasselbe.
Ja.
Und
ja,
sei es dieselbe Sorte Bonbon lutschen.
Genau. Das sind die Rituale, die eine total sicherheitsgebende Wirkung haben. Das kennen wir ja auch. Und das ist auch total in Ordnung. Die einzige Gefahr ist, wenn dann so ein Ritual irgendwie gestört wird, dass man dann auch weiß, also daran hängt jetzt nicht alles, kann ja mal passieren, dass irgendwas nicht funktioniert, dass man das nicht durchführen kann oder so. Aber doch, also das ist sehr verbreitet und da gibt es auch sehr viele lustige Anekdoten von vielen Solisten, die, was weiß ich, Pavarotti hat immer vorher geguckt, ob es rostige Nägel auf der Bühne gibt, weil er abergläubisch war.
Und dann mussten die
Bühnenarbeiter die vorher wegräumen. Ja, da gibt es ganz viele lustige Geschichten, was da alles gemacht wird.
Ja, klar. Aber was ich mich immer frage, ist, man denkt immer, Künstler oder machen das ja fürs Publikum. Aber ich habe immer das Gefühl, die größte Angst ist abzuschmieren und die Kollegen kriegen es mit.
Ja, eindeutig. Das ist so, denn das hat was auch damit zu tun, dass wir als Musikerinnen und Musiker so erzogen sind, dass die Meinung von Experten, was das eigene Spiel betrifft, die wichtigste ist. Also und das Publikum wird schon geschätzt, das ist ja sozusagen der Rahmen des Ganzen, aber das Publikum besteht in der Regel ja nicht aus den Experten, wie es die Kollegen und Kolleginnen sind. Und da herrscht natürlich ein ganz viel höherer sozialer Erwartungsdruck. Und das wird auch als wichtiger erachtet. Ja, man könnte das auch natürlich mental ein bisschen vielleicht abbauen. Das hilft dann auch. Und insbesondere natürlich auch die Solidarität im Orchester erhöhen, was ja auch sehr gut ist. Und mit den jüngeren Generationen jetzt auch sich deutlich mehr verbreitet, denn sind ja alle in der gleichen Situation. Das heißt, man kann ja auch zusammenhalten in dieser Situation und dann sozusagen die Anspannung auch ein bisschen teilen. Und oft machen das die Kollegen ja, die helfen sich ja auch gegenseitig.
Frau Spahn, wir haben noch gar nicht so richtig über diese große Angst vor dem Versagen gesprochen. Denn Lampenfieber ist anregend, aber zu viel davon, wenn es sozusagen in den ungünstigen Bereich geht, kann eben doch erheblich blockieren. Und das eben nicht nur beim Theaterspielen, Musik machen, sondern auch bei Prüfungen.
Ja, es ist sehr wichtig, dass wir jetzt auf dieses Kontinuum mal ein bisschen auf die andere Seite auch noch kommen. Wir haben bisher ja über Lampenfieber gesprochen und natürlich gibt es da fließende Übergänge hin dazu, dass dann einfach die ganzen Symptome, die wir kennen, die dann auftreten, so stark werden, dass dann die Ausübung einfach schwierig wird oder aber auch, dass die Personen so darunter leiden unter dem Auftritt, schon im Vorfeld wochenlang fast in depressive Zustände geraten oder auch im Nachhinein, dass einfach diese Aufgabe schwer erfüllbar ist. Und dann haben wir sozusagen einen Paradigmenwechsel. Wir sprechen dann eben nicht mehr von Lampenfieber im Deutschen, sondern wir sprechen von Auftrittsangst. Und Auftrittsangst ist eine Diagnose, die zur Gruppe der sozialen Phobien gehört. Und da besteht dann wirklich auch Behandlungsbedürftigkeit.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Am Telefon haben wir eine erste Hörerin aus Niedersachsen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben eine freiwillige Prüfung machen wollen und dann ist es nicht so gelaufen, wie Sie geplant hatten, oder?
Ja, das ist richtig. Ich bin Rentnerin und habe eine freiwillige Prüfung gemacht. Und zwar als Stadtführerin, war sehr gut vorbereitet. Und als der Prüfungstermin näher kam, konnte ich sehr schlecht schlafen, hatte tagsüber richtige Bauchweh, wenn ich an diese Prüfung gedacht habe. Und mein Umfeld hat mir immer bestätigt, du schaffst das, du schaffst das. Ich habe daran gezweifelt. Und wenn nicht du, du schaffst das. Es wurde mir immer wieder gesagt. Ich habe mir versucht, das einzureden. Ich bin auch eigentlich nicht auf den Mund gefallen. Aber das fällt mir immer schwer, vor fremden Menschen oder vor einer Prüfung zu sprechen. Ich habe das auch noch nicht so oft durchgemacht. Und wie es kam, wie ich es befürchtet hatte, ich bin gescheitert aufgrund meiner Aufregung. Das Wissen war da und ich habe es nicht so machen können, wie ich es mir vorgestellt habe. So mit Locker und Leichtigkeit, wie ich sonst bin, wie ich sonst lebe. Und ich darf die Prüfung nochmal machen. Und habe gedacht, wenn das jetzt so weitergeht, ich schaffe das nicht. Und bin dann in die Apotheke gegangen und habe mir ein Beruhigungsmittel gekauft. Calmalaif heißt das. Und ich weiß nicht, ob es mir hilft. Auf jeden Fall möchte ich die Prüfung nochmal machen, weil mir das unheimlich viel Spaß machen würde, also Menschen zu führen.
Ja. Soll ich was dazu sagen?
Unbedingt.
Ja, mir hat es die Überleitung gefehlt. Sehr, danke für Ihre Offenheit. Ich denke, wichtig wäre noch mal eine Nachfrage, nämlich wenn Sie dann Stadtführerin wären und vor anderen Menschen ja auch sprechen, das würde Ihnen Freude machen.
Ja, und dafür habe ich keine Angst.
Okay,
aber ich habe vor Prüfungen Angst.
Das ist sehr schön, weil dann könnte man ja sagen, es geht wirklich darum, wie Sie jetzt diese spezielle Situation überwinden. Aber das wird ja sicher auch die Motivation dann nochmal steigern, das hinter sich zu bringen. Also jetzt hier so auf die Schnelle würde ich Ihnen ganz dringend empfehlen, wenn Sie erstmal, das schaffe ich, ist natürlich wichtig, aber mit dem Untertenor, naja, jetzt irgendwie muss man es doch auch nicht so arg ernst nehmen oder übertreiben. Also es hat ja sich gezeigt, das ist schon für Sie eine Schwierigkeit. Vielleicht fehlt auch ein kleines bisschen die Übung. Das haben Sie ja auch gerade so ein bisschen erwähnt. Was ich machen würde, ich würde wirklich sehr regelmäßig laut und in die Situation vorbereitend jetzt, ich weiß nicht, wann die Prüfung jetzt die Wiederholungsprüfung sein wird, aber in Vorbereitung dessen würde ich jeden Tag die Dinge, die Sie dort sagen sollen, laut sprechen. Erstmal Sie für sich allein und dann auch immer wieder mit anderen Menschen, vielleicht aus der Familie oder in der Umgebung, dass sie diese Situation wirklich in echt üben. Und dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie direkt vorher, dass Sie immer wieder, auch wenn Sie das tun, vorher so eine ganz einfache Atemübung machen. Sie atmen einfach durch die Nase ganz tief ein und langsam aus, lassen die Luft einfach ausströmen und dann kommt wieder so ein Einatemimpuls und achten darauf, dass Sie sich eine gewisse Ruhe antrainieren in der Vorbereitung. Und wenn Sie das gemacht haben, dann tun Sie so, als ob Sie in der Situation wären und sprechen laut, tragen das vor und versetzen sich, jetzt haben Sie die Situation schon mal erlebt, mental sehr genau hinein in die Situation. Ich meine, ist klar, was ich damit anregen will, das ist einfach, dass wenn Sie dann es jetzt wirklich nochmal erleben, dass Sie dann sagen können, okay, also ich habe es nicht einmal gemacht und es hat nicht geklappt, sondern ich war eigentlich mittlerweile schon ungefähr 20 Mal da und jetzt mache ich es halt nochmal. Sie werden aufgeregt sein, es wird wahrscheinlich nicht eine wahnsinnig tolle Prüfung werden, das kann schon sein, vielleicht aber auch doch, aber Sie werden ja aber auf jeden Fall es schaffen, oder? Dass Sie wieder Stadtführerin sein können. Und das ist doch das Ziel. Und das würde ich Ihnen sehr, sehr wünschen.
Ja, dann sage ich alles Gute. Ich drücke herzlich die Daumen und Grüße nach Niedersachsen.
Ja.
Sie haben ja so ein paar Sachen gesagt. Also wenn man die Situation, also das, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch so ein bisschen darum, Luft aus solchen als heikel empfundene Situationen herauszunehmen, indem man das eben häufig macht und sagt, nö, doch, das habe ich doch schon ganz oft gemacht.
Ja. Also was dahinter steckt, ist eben das Entscheidende findet im Vorfeld der Ereignisse statt, also vor der Prüfung und zwar in den Wochen vorher. Denn wenn man die Sachen nicht wirklich in Ruhe und mit viel Wiederholung einübt, dann wird im Aufruhr einer sehr, sehr starken Aufregung werden die nicht greifen. Also wie so eine Art Verankerung, die man vorher vorbereiten muss. Und das ist auch Wiederholung und Üben quasi ist da ein wichtiger Punkt dabei.
Welche Rolle spielt es sozusagen, die Situation selber zu gestalten und auch unter Kontrolle zu haben?
Das ist ein sehr wichtiges Gefühl, dass man sie unter Kontrolle hat und diese Dinge, die man selber tun kann, wie zum Beispiel diese einfache Atemübung oder auch, das habe ich jetzt gerade nicht gesagt, aber man kann natürlich auch sich bestimmte Keywords markieren, die man auf jeden Fall, Blackout ist ja auch so eine Sache, die dann auftreten kann, die man auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben kann und auch die man einübt oder für Menschen, für die man das vielleicht gerne machen möchte, man stellt sich ein Gegenüber vor oder so, alle diese Dinge, solche Anker zu schaffen, das ist sehr entscheidend in der Vorbereitung.
Muss man sich ja auch Plan B oder Plan C oder D oder E oder F ausdenken? Also einfach mal in Gedanken durchspielen, dass man auch das Gefühl hat, selbst wenn Sachen passieren, die ungewöhnlich sind, haut
absolut.
Mich das nicht um?
Genau, genau. Also das ist ganz wichtig. Das Gefühl, dass man die Kontrolle nicht mehr hat, ist ja eines der beängstigenden Gefühle in der Auftrittssituation. Und das sozusagen durch Maßnahmen vorher schon klein zu halten, ist sehr, sehr wichtig.
Werfen wir aber noch einen etwas anderen Blick auf unser Schwerpunktthema heute. Wir erkunden das Terrain der Angst und der Ängste gemeinsam mit Professorin Franziska Geiser. Sie ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Bonn. Lampenfieber und Auftrittsangst, Versagensangst, das ist ja ganz klar auf einen Anlass bezogen. Eine bestimmte Aufführung, ein Auftritt, eine Prüfung, ein Vorstellungsgespräch. Wie ist es aber, wenn die Angst nicht auf einen solchen Anlass bezogen ist? Das habe ich Franziska Geiser kurz vor der Sendung gefragt. Wie unterscheidet sich die Auftrittsangst von einer generalisierten Angststörung?
Eine generalisierte Angststörung ist eine Angststörung, bei der man ganz viele Sorgen hat. Und normalerweise, die entwickelt sich zwar auch langsam, aber die ist eben nicht anlassbezogen. Und es wäre ungewöhnlich, dass man mit einem Lampenfieber oder einer Auftrittsangst anfängt und dann eine generalisierte Angststörung entwickelt. Die Angst bei der generalisierten Angststörung ist einfach, die Welt ist unsicher, und zwar grundsätzlich. Und es kann ganz viel passieren und ich werde das nicht kontrollieren können. Also versuche ich ständig durch Gedanken, durch Sorgenschleifen, über alles Mögliche, diese innere Anspannung, diese innere Angst, die ich habe, irgendwie zu kontrollieren. Bei der Auftrittsangst ist es ja so, dass ich gar nicht viel Ängste außenrum haben muss, sondern wirklich ganz, ganz fokussiert diesen Bereich, das ist mir wichtig, auf dieser Bühne stehen, und gleichzeitig habe ich so viel Angst davor. Das ist also eigentlich eine Ambivalenzsituation. Das ist keine.
Wenn es dann um die generalisierte Angststörung geht, das klingt ja auch A, sehr anstrengend, und zum anderen ist es ja so, dass das dann auch extrem viel Raum einnimmt. Das blockiert ja den Rest des Lebens.
Ja, absolut. Also eine schwere generalisierte Angststörung, die dann oft auch sehr eng verwandt ist mit einer schweren Depression. Also es ist manchmal auch schwierig, das zu unterscheiden. Eine schwere generalisierte Angststörung behindert das Leben enorm. Und es ist auch eine unterdiagnostizierte Störung, die übrigens häufiger im höheren Erwachsenenalter auftritt, während eben so eine Auftrittsangst oder auch die sozialen Phobien eher schon im Kindesalter auftreten. Aber wenn man die hat, dann ist auf jeden Fall Psychotherapie sinnvoll oder eben auch Medikation, um diese ständige Angst und Sorgenzustand wieder zu verändern.
Was unterscheidet diese generalisierte Angststörung denn dann auch von, sage ich mal, einer sozialen Phobie, wo Sie gesagt haben, das tritt eher bei jüngeren Menschen auf?
Die soziale Phobie ist wirklich auf soziale Situationen beschränkt. In der sozialen Phobie ist es nicht so, dass wenn mein Mann, was weiß ich, nach Amsterdam fährt aus beruflichen Gründen, ich den ganzen Tag Angst habe, dem wird was zustoßen, der wird einen Unfall bauen. Oder ich gehe ins Krankenhaus und denke, oh, das wird viel schlimmer sein, als man mir bisher gesagt hat. Oder ich werde diesen Job nicht schaffen. Oder also bei der generalisierten Angst ist man ständig mit verschiedensten Angstgedanken beschäftigt, die sich alle mit einem sehr pessimistischen Grundgedanken, es wird irgendwas passieren, darum drehen. Bei der sozialen Phobie geht es wirklich nur um soziale Situationen. Das sind Situationen, in denen in einer kleinen Gruppe oder in größeren Gruppen, manchmal auch nur in zwei oder dreier Situationen, in denen ich befürchte, von den anderen beurteilt zu werden. Alleine fühle ich mich mit einer sozialen Phobie ziemlich gut. Also außer, dass ich mich dann so zurückziehe, dass ich einsam werde, und dann fühle ich mich natürlich nicht mehr gut. Also alle Menschen mit sozialer Phobie, die mir jetzt zugehört haben, werden mir jetzt widersprechen und sagen, nein, wir fühlen uns nicht gut alleine. Das stimmt natürlich. Aber die Angst wird aktiviert im Sozialkontakt.
Aber wenn man merkt, das fühlt sich nicht gut an, das ist allerdings dann auch ein Signal zu sagen, möglicherweise brauche ich Hilfe.
Das ist grundsätzlich ein Signal. Also bei vielen psychischen Störungen ist man ja oft nicht sicher, ist der Patient, die Patientin nicht sicher, ist das jetzt eine Störung oder nicht? Irgendwann wird es so quälend, dass es klar ist, das kann so nicht weitergehen. Aber es lohnt sich schon vorher zu überlegen und zu denken, ja, es hat sich was verändert in meinem Leben. Ich bin nicht mehr so, wie ich früher war. Es gibt Situationen, die belasten mich so enorm. Ich versuche da irgendwie außen rum zu kommen, aber das geht nicht mehr. Und das ist definitiv der Punkt, sich Hilfe zu holen.
Sind die Ziele bei der Behandlung, wenn es um eine generalisierte Angststörung geht und eine soziale Phobie, sind die eigentlich gleich? Es geht ja bei beiden nicht darum, die Angst abzuschaffen.
Das ist richtig. Man würde die Ziele sind in beiden Situationen die hohe Anspannung, die durch die Angst entsteht, und die Einschränkung der Handlungsfähigkeiten, die durch die Angst entsteht, zu reduzieren. Der Unterschied bei der Behandlung der sozialen Phobie ist schon, dass es eben um sehr spezifisch diese Beziehungsbezogenen, also diese Gedanken über was denken andere für mich geht, und dass man das sehr gezielt sich anguckt, also vor allem immer Beziehungssituationen anguckt. Bei der generalisierten Angststörung wird man eher so nach Grundgedankenmuster gucken, also sowas wie es kann eigentlich immer nur schief gehen oder ich kann sowieso nichts, und dann schauen, ne, es ist einmal schief gegangen, dann wird es immer schief gehen. Also wird man eher übergeordnete Sätze, die über dem Denken schweben, sich angucken und sich darauf beziehen. In beiden Fällen wird man auch natürlich gucken, wie sind wichtige Beziehungen verlaufen in meinem Leben? Was habe ich für ein Selbstwertgefühl? Da sind ähnliche Elemente in der Therapie.
Soweit Professor Franziska Geiser, Direktorin der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Bonn.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Frau Professor Spahn,
ja.
Es haben auch uns Hörer angerufen, die jetzt, sage ich mal, zum Beispiel Vorträge halten müssen. Und ein Tipp von Peter Schwarz war, dass er sagte, er hatte als Strategie, wenn er Vorträge halten musste, immer die ersten 2, 3 Sätze auswendig zu lernen. Das habe häufig ausgereicht, die Einstiegsnervosität zu überstehen. Ein guter Tipp, ein guter Trick?
Natürlich ein guter Trip auch ein Tipp, weil die Anfänge der Situation, in die wir uns begeben, natürlich immer besonders wichtig sind, dass man die gut gestaltet. Vielleicht darf ich im Anschluss an den Beitrag von Kollegin Geiser noch mal etwas sagen zu den Behandlungsprinzipien der Auftrittsangst.
Ja, bitte.
Denn es handelt sich ja jetzt um eine sehr spezifische Störung. Und da ich ja vom Freiburger Institut für Musikermedizin komme, natürlich auch ein spezifisches Behandlungsmodell, insbesondere für Performing Artists, wie wir sagen, also für auftretende Künstler, Professionelle und Amateurmusikerinnen. Und wir haben ja da ein spezielles Behandlungsmodell auch entwickelt dafür, was doch nochmal deutlich spezifischer ist als die nochmal vorgestellte Behandlung der generalisierten Angststörung. Mhm. Denn wir haben es da doch mit ganz spezifischen Dingen zu tun. Und das Besondere ist natürlich, dass die Auftrittsangst für diejenigen, die in dem Beruf tätig sind, ja auch existenzgefährdend sein kann. Und deswegen natürlich nicht sozusagen als Störung von vornherein generalisiert ist. Aber sie kann sich dann natürlich auf das gesamte Empfinden dieser Patientinnen und Patienten absolut erstrecken. Also das wollte ich doch nochmal sagen.
Ja, genau, weil es eben auch so bedrohlich ist. Also
ja.
Weil sozusagen der Abschutz groß sein kann.
Ja, und weil natürlich dann die Berufsfähigkeit auch in Frage gestellt sein kann in diesen Bereichen, wenn es professionelle auftretende Künstler betrifft. Und
das ist ja wahrscheinlich auch, und selbst wenn man sich Musiker anguckt, dann ist es bei denen ja auch sehr unterschiedlich, in welchen Bereichen die tätig sind.
Mhm.
Und dann sind auch die Probleme wahrscheinlich jeweils andere. Also ob das nun ein Streicher ist, ein Bläser oder eine Sängerin, ein Sänger.
Absolut. Und also es ist eben sehr wichtig, auch deswegen dieses Behandlungsmodell geht einerseits sehr stark individuell auf die Person selbst ein. Also was bringt eine Person an Hintergrund, biografischen Erfahrungen, aber auch natürlich an Ängstlichkeit vielleicht mit hinein in die Auftrittssituation. Dann geht es aber natürlich ganz stark auch um die Anforderungen, die in der Situation zu leisten sind. Also wenn Sie sich jetzt einen Solobläser in einem Orchester nehmen oder eben die Dame, die vorhin angerufen hat, es sind ja völlig andere Dinge, die hier zu leisten sind. Das heißt, das spielt eine riesige Rolle. Und was brauche ich dafür für sozusagen für Tools, dass ich das auch hinkriegen kann? Und dann aber auch die äußeren Rahmenbedingungen, die ja enormen Einfluss haben auf den Auftritt, auf jeden einzelnen Auftritt. Also bin ich im Probejahr und verliere meine Stelle, wenn ich irgendwie einen falschen Ton absondere, das ist natürlich ein wahnsinnig hoher Druck. Mhm. Weil gestern hatten wir das Fußballspiel Bochum-Düsseldorf, da haben Sie gesehen, was beim letzten Elfmeter passiert, wenn jemand den gesamten Erwartungsdruck abkriegt von Fußballmannschaften, von einem riesigen Publikum. Das ist ja auch, ich würde sagen, das nimmt Ausmaße von Auftrittsangst in so einer Situation ein. Also das ist ubiquitär und bei Musikern ist es was ganz Besonderes.
Oder bei Fußballspielern, ja.
Ja.
Wir haben noch einen Faktor gar nicht, weil Sie sagten, das geht viral. Das ist ja auch noch was, was noch dazukommt. Das Internet vergisst nicht. Viele Leute haben eben auch, wenn es um Musik geht, Referenzaufnahmen im Kopf. Die kennen sozusagen jeden Ton, der gespielt werden müsste. Ja. Das macht es ja richtig schwierig, oder?
Natürlich, das ist natürlich auch ganz anders als in früheren Zeiten. Ich meine, Rubinstein hat noch gesagt, sie werden ja wohl nicht erwarten, dass bis dieser Anzahl von Tönen, die ich spiele, nicht mehrere, auch ein paar andere dabei sind. Also
oder ich lasse noch ein paar unter Jahrhundert das Klavier fallen.
Haben die großen Virtuosen regelmäßig improvisiert und dann auch mal sozusagen daneben gelangt, wenn man an Liszt oder andere denkt. Aber nicht nur in der klassischen Musik, auch gesamthaft. Ich glaube, was wir als Publikum leisten können, ist eine große Liebe, Toleranz und Menschlichkeit für den Live-Auftritt in unserer Haltung sozusagen und auch in der Erwartungshaltung wirklich zu kultivieren. Denn das ist ja das ganz Besondere, dass Menschen wirklich lebendig für andere, die da sind, in Präsenz musizieren. Und da geht halt auch mal das eine oder andere anders, als wenn man es eben im Studio nachbearbeiten kann. Das wissen wir ja.
Und ja. Eben schönen kann. Ja. Sie haben den roten Teppich ausgerollt für ein Wendt aus Hannover.
Ja.
Jetzt geht es nicht um die Musik, aber es geht um eine Mathematikprüfung.
Ja,
schönen guten Morgen, Herr Wendt.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen in die Runde und an die Zuhörer. Das heutige Thema ist zwar Lampenfieber, ich erzähle aber ebenfalls eine Anekdote zum Thema Prüfungsblock. Das ist ja auch irgendwie verwandt. Meine Geschichte ist zum Glück anders abgelaufen, als das vor der Nachrichtenpause gehört. Es geht also, wie gesagt, um eine Mathematikprüfung an der Fernuni Hagen. Ich war sehr gut vorbereitet. 4 Wochen lang vorher habe ich kaum etwas anderes gemacht. Und die erste Frage in der Prüfung war, was ist ein Vektorraum? Das ist eigentlich ziemlich einfach.
Ja.
Da lernt man ein paar Definitionen auswendig und spult die ab. Das konnte ich wirklich im Schlaf.
Ja.
In dem Moment konnte ich allerdings nur denken, du musst jetzt wissen, was ein Vektorraum ist. An nichts anderes konnte ich denken. Und der Professor, Duma hieß er, werde ich nie vergessen, hat mir dann mühsam die Definitionen aus der Nase gezogen. Für mich war das eine halbe Ewigkeit, wahrscheinlich waren es keine 3 Minuten. Nachdem wir mit dieser ersten Frage soweit durch waren, dachte ich nur, wenn das nun eine glatte 6 wird, dann hast du noch viel Glück gehabt. Der Professor sagte dann aber so, Sie haben jetzt geschwitzt, nun fangen wir mit der Prüfung an.
Ja.
Der Professor hat genau gemerkt, dass ich da eine Blockade hatte und hat mir das nicht übel genommen.
Ja.
Danach war ich völlig gelöst und bin dann mit einer 1,7 aus der Prüfung gegangen.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Ein anderer Professor, der das vielleicht nicht so gemerkt hätte, hätte gesagt, was will der hier raus? Der hat ja gar keine Ahnung.
Der hat ja noch nicht mehr die grundlegenden Definitionen drauf.
Eben, genau. Nicht mal die grundlegenden Dinge, ne?
Ja.
Aber der Professor hat das gemerkt und hat gesagt, so, jetzt geht's los, nun können wir endlich anfangen.
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, wenn Sie jetzt nicht so einen netten Professor oder so einen Verständigen von sich aus gehabt hätten, dann würde ich auch ein bisschen Mut empfehlen, in solchen Situationen von Ihrer Seite aus vielleicht zu sagen, und da hilft ein bisschen Humor vielleicht manchmal auch. Wissen Sie, der Vektorraum, das ist normalerweise für mich aber gar kein Problem. Aber ich muss Ihnen sagen, im Augenblick fällt mir sogar das nicht mehr ein.
Ja.
Und dann hätten Sie vielleicht auch sich ein bisschen Raum verschafft. Natürlich, wenn jemand dann ja sehr unverständnisvoll reagieren würde, dann wird es schwierig, das mag ich zugeben. Aber das wäre jetzt nur sozusagen ein Vorschlag, um die Sache vielleicht auch ein bisschen in der eigenen Hand zu haben.
Dass man sozusagen mit offenen Karten spielt.
Ja, und
aber
dass man...
Souveränität muss man dann auch erstmal haben. Ich stehe ja da und habe wirklich völlig versagt in dem Moment und habe gedacht, jetzt schmeißt er dich raus. Ne?
Ja, so, ja,
und das
klar.
Das hätte er ja dann auch gemacht, wenn er nicht gemerkt hätte, das ist jetzt eine Blockade. Das kannte er wohl schon vielleicht von sich selber, keine Ahnung.
Ja,
ne? Und hat dann die Spannung aus der ganzen Situation rausgenommen.
Toll.
Das fand ich klasse.
Schön.
Professor Duma.
Ja, haben Sie gut Werbung gemacht für ihn.
Ja, ich weiß nicht, ob der noch an der Uni ist.
Jetzt werden sich alle da bei dem prüfen lassen.
Ich danke Ihnen. Wunderbar.
Das ist mehr als 20 Jahre her. Ich weiß nicht, ob er noch da ist.
Ja, ja, aber ich danke Ihnen sehr für Ihren Erfahrungsbericht, dass Sie ihn mit uns geteilt haben. Herr Wendt, Grüße nach Hannover.
Ja,
und,
viele Grüße.
Jetzt gehen wir nach Süddeutschland. Frau Fleischmann ist am Telefon. Guten Morgen, bitte sehr.
Guten Morgen, Fleischmann.
Guten Morgen.
Ja, ich hatte jetzt Lampenfieber vor diesem Gespräch, muss ich dazu sagen.
Ja.
Aber und ich frage mich immer, ich habe also habe in einem Tanzprofi, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder aufgeregt.
Sie haben orientalischen Tanz gemacht,
ne? Ich habe orientalischen Tanz gelernt und habe das in einem Profi Studio gelernt und auch Choreografien, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist jetzt schon so 25 Jahre zurück. Später habe ich dann für mich alleine getanzt und zwar, weil es mir Spaß macht.
Ja.
So bei Geburtstagen bis zu 80 Menschen bei einer Hochzeit. Und mein Vorteil ist gewesen, jetzt bin ich 80, deswegen mache ich das nicht mehr, aber dass ich meine Musik kannte. Ich konnte die aussuchen und zu Hause üben. Naja, das machst du da, das machst du da. Und dann stand ich hinter der Tür und dachte, oh Gott, was treibst du hier eigentlich?
Ja.
Und dann, ja, ein bisschen aufgeregt, aber
ja,
nicht so.
Ja, darüber haben wir vorhin ja schon gesprochen, ja.
Und dann bin ich raus, habe die ersten Takte gehabt und hatte im Blick die Leute, die da so rumsaßen. Und dann habe ich getanzt und ich konnte frei tanzen. Das war mein großer Vorteil.
Ja.
Und dieses hat mich beflügelt, denn ich wusste, ich machte mir eine Freude, aber auch anderen Menschen.
Mhm.
Und konnte dieses auch mit viel Humor dann einfach mal den antanzen oder den da ein bisschen wackeln oder so. Und dieses Gefühl aber, auch für andere etwas Schönes zu machen. Und weil sie sagen, so die Profimusiker, ich schaue gerne so Opern und auch Dirigenten so. Und da muss ich sagen, oh Gott, wie kriegen die das hin? Da kann ich das so nachvollziehen, dass es schwierig ist. Und ich hatte noch eine ganz kurz dazu. Ich war Kurssprecherin in der VHS in einer Klasse und hatte da auch, war dafür zuständig für einen Vortrag zu Weihnachten für meine Damen da. Und dann in dem Lokal saßen dann noch fremde Männer. Und ich hatte dieses geübt, was ich vorlesen wollte, die Geschichte. Und die war am Ende so traurig. Und da habe ich mich hingestellt und habe gesagt, so Leute, wenn ich jetzt anfange zu heulen oder da ganz meine Stimme ganz schrecklich wird, ich sage euch das vorher. Und die haben dann sehr aufmerksam zugehört. Und nach einigen Sätzen, wo ich vorgelesen habe, da war das Lampenfieber weg.
Ja.
Also wichtig ist für mich zu wissen, was ich vortragen will, beim Tanzen oder beim Vorlesen oder manchmal auch beim Freisprechen. Also
ja, ein ganz wichtiger Hinweis, Frau Fleischmann. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß, auch wenn Sie nicht mehr tanzen, aber vorlesen geht ja immer. Ne?
Ja,
genau.
Und Frau Fleischmann, ich darf vielleicht das nochmal ein bisschen fokussieren, was Sie gesagt haben, auch für die anderen Hörerinnen und Hörer. Also erstens freue ich mich, dass Sie dann doch nach anfänglichen Aufregungserscheinungen doch sehr gut ins Sprechen gekommen sind hier mit uns. Das ist doch ein gutes Zeichen. Und natürlich ist die Freude der Kontakt mit dem Publikum und die Freude bei dem, was man tut, eine absolut wichtige Ressource. Und dies ist ja quasi, und Tanzen ist natürlich eine unglaublich schöne Sache, die man mit anderen teilen kann und auch, wo man ja auch viel Aufregung los wird über die Bewegung und man kommt in so eine Art Flow hinein und das ist eigentlich, sind alles Elemente, die die unangenehmen Erscheinungen von Lampenfieber weghalten von uns. Und insofern danke ich Ihnen herzlich für diesen Beitrag, der auch für die anderen Hörerinnen und Hörer, glaube ich, sehr viel zeigen kann. Danke. Mhm.
Herr Klarholz aus Heidelberg ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Klarholz.
Ja, guten Morgen auch zu Ihnen.
Morgen.
Sie sind beruflicher Sprecher und Sie hatten früher viel Lampenfieber.
Genau.
Heute haben Sie Strategien, die helfen.
Genau, kann ich vielleicht kurz erzählen. Also ich bin beruflich als Sprecher und Coach aktiv in der Gesundheitsprävention. Ich spreche regelmäßig vor Publikum, manchmal vor sehr großen Gruppen, 300, 500, 800 Menschen. Ich habe als Student unter sehr großer Versagens- und Auftrittsangst gelitten und habe es so gut hinbekommen, dass ich heute selber Sprecher auch coache und ausbilde. Und ich möchte nur zwei, drei Sachen kurz, weil ich gucke auf die Uhr. Ich weiß, Sie
nee, wir müssen heute was früher raus.
Ich mache es ganz kurz. Erstmal möchte ich der Frau Spahn beipflichten, dass man, wenn man große Versagensangst hat, es zu Hause üben sollte. Ich empfehle immer, eine Sprachmemo zu machen, weil das auch eine gewisse Auftritt...
Herr Klaus, Sie wollten, wenn ich richtig informiert bin, das, insofern, das würde ich gerne noch aufgreifen. Ja. Sie sagen, auch Entspannungstechniken sind ganz wichtig, also progressive Muskelrelaktion nach Jakobsen oder Atemübungen.
Ja.
Das sind, sollen das wir vielleicht noch ganz schnell
erzählen. Das kann ich sehr unterstreichen. Genau. Vielleicht greife ich das noch mal auf. Das gehört auch zu dem vorhin angesprochenen Behandlungsmodell. Sie können das ja gerne auch in meinen Büchern nochmal nachlesen. Es gibt ein Buch Lampenfieber und das Buch Musikermedizin, wo dieses Behandlungsmodell auch nochmal genau geschildert wird. Und diese ganzen Verfahren wie autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, aber natürlich die ganzen mentalen Vorbereitungstechniken, alles dieses sind ganz spezifische und sehr, sehr wichtige
und sehr wichtig, ne?
Ansätze.
Ja, genau.
Ja.
Lampenfieber, Angst vor dem Versagen. Das war Thema heute in der Sprechstunde. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen haben, die uns gemailt haben. Dank an unsere Expertin, Frau Professor Claudia Spahn, Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Leiterin des Freiburger Institutes für Musikermedizin an der Hochschule für Musik in Freiburg und am Universitätsklinikum in Freiburg. Frau Spahn, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben.
Sehr gerne, Herr Winkelheide. Vielen Dank.
Das war die Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Geschlechtersensible Medizin, unser Thema in der Sprechstunde in einer Woche. Ihnen einen schönen Tag.